Herzlich willkommen, mein Name ist Karin Schnebel. Ich bin Politikwissenschaftlerin eigentlich und als solche arbeite ich an der Universität in Passau. Darüber hinaus bin ich aber auch Institutsleiterin und auch wissenschaftliche Leitung da. Aber ich wollte immer mal ein Kinderbuch schreiben. Aus diesem Grund habe ich mich, weil ich mich sowieso mit Religionen aus der Sichtweise einer Politikwissenschaftlerin beschäftige und auch mit Antisemitismus und mit lauter solchen Themen, habe ich mir überlegt, ich schreibe einmal ein Kinderbuch. Und dieses Kinderbuch ist dieses Buch. Ich habe es ja ganz live für Sie natürlich da. Bei mich hat Professor Wolf gebeten, für Sie das Kapitel über das Judentum live darzustellen. Vielleicht zwei Worte zu dem Buch. Das Buch basiert im Grunde darauf, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich Kindern das Thema Religion am besten nahe bringen. Ich bin zum Schluss gekommen, ich kann es am besten machen, indem ich Kinder sprechen lasse. Und da ich mit meinen Kindern über viele Jahre hinweg verschiedene religiöse Stätten, will ich mal sagen, besucht habe, hatte ich mich entschieden, ich mache das in Dialogform. Also diese Dialoge, die in diesem Buch vorkommen und die Religionen erklären, sind nicht unbedingt Dialoge, die ganz genau so stattgefunden haben, aber durchaus ähnlich. Und wir haben durchaus diese Orte besucht. Hier habe ich, genau, und aus diesem Grund werden wir das jetzt hier lesen. Und ich würde einfach anfangen mit dem Lesen. Und ich lese sozusagen den Erzähler auf der einen Seite, aber ich lese auch die Rolle, die ich selbst einnehme in dem Dialog. Auf der anderen Seite, ich habe sozusagen eine Doppelrolle. Die Kinder, die hier im Buch vorkommen, heißen Lea und Elias. Okay, ich fange an. Judentum in München. Heute hatte Lea keine Lust mehr, Hausaufgaben zu machen. Es war besonders viel zu tun. Aber sie brauchte ein wenig Abwechslung. So haben wir uns entschieden, ein Weilchen in die Stadt zu gehen, um uns dort das ein oder andere anzuschauen.
Warum läuft ihr Mann mit einer kleinen Käppi auf dem Kopf herum, so ganz ohne Schild? Eine solche Käppi ist ja nicht mal ein Sonnenschutz.
Das ist kein Käppi, das nennt man Kippa. Diese tragen Juden, wenn sie im Freien sind. Es soll den Respekt vor Gott ausdrücken. Sie wollen vor Gott nicht ohne Kopfbedeckung erscheinen. Die Juden nennen Gott übrigens Jahwe.
Ach so, und was tragen dann die Frauen? Müssen sie dann ein Kopftuch tragen?
Die Frauen können auch eine Kippa tragen, tun es aber nicht. Verheiratete Frauen suchen sich meist eine andere, oft bunte Kopfbedeckung aus, mit einem Tuch etwa. Dabei ist es nur wichtig, dass der Kopf oben bedeckt ist. Unverheiratete Frauen tragen keine Kopfbedeckung, jüdische Jungen aber bereits ab dem dritten Geburtstag.
Ach so, ich weiß schon, dass die Juden nicht in die Kirche, sondern in die Synagoge zum Gottesdienst gehen. Können wir auch mal in eine solche Synagoge rein? Ich würde gerne mal wissen, ob es da ähnlich aussieht wie in einer Kirche.
Klar, können wir. Eigentlich sind wir doch gerade gar nicht weit weg von einer Ohel-Jakob-Synagoge am St. Jakobsplatz. Wir können fragen, ob wir da mal rein können. Also 10 Minuten später?
Oh, das sieht ja klasse aus. Aber ich kann da überhaupt keine Leute sehen.
Schau mal, hier stehen die Öffnungszeiten. Ich sehe gerade, dass es hier nur an bestimmten Tagen Führungen gibt und nicht einfach jeden Tag offen ist. Wir können uns aber gerne zu einer solchen Führung anmelden. Wenn du magst, setzen wir uns da vorne auf den Brunnen und ich erzähle dir einfach etwas über das Judentum. In dem Buch hier ist darüber auch etwas drin. Bis vor einigen tausend Jahren vor der Geburt Christus haben die Menschen an viele Götter geglaubt. Das haben wir ja zu Hause gemeinsam gelesen. In jeder Religion war das ein bisschen anders. Die Geschichte des jüdischen Volkes fängt mit Abraham an. So zumindest steht es in der hebräischen Bibel. Auf Hebräisch heißt er übrigens Abraham. Er war der Sohn eines gewöhnlichen Nomaden. Das war ungefähr vor 4000 Jahren, 4000 Jahre vor Christus. Manche sagen auch, dass es nicht so lange her ist, aber das spielt ja keine Rolle. Abraham zog mit seiner Familie und dem Vieh umher. So lebten sie eine Weile in Mesopotamien, also da, wo heute der Irak ist. Dann zogen sie weiter bis nach Haran im heutigen Südosten der Türkei. An allen Orten glaubten die Menschen an viele Götter. In der jüdischen und auch der oder auch der hebräischen Bibel, die von den Juden Tanach genannt wird, hörte Abraham nun eines schönen Tages die Stimme Gottes. Er war also der Erste, der die Stimme des sogenannten Allmächtigen hörte. Gott sagte zu ihm, dass er von seinem Vaterhaus weggehen solle und dass er, also Gott, ihm zeigen würde, wohin. Gott sagte außerdem, dass die Nachfahren von Abraham ein großes Volk bilden würden. So ähnlich steht es übrigens auch in der christlichen Bibel und im Koran des Islam. Aber dazu wird später mehr erzählt. Abraham zweifelte keine Sekunde daran, dass der einzige und wahre Gott zu ihm gesprochen habe. derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Dafür, dass Gott ihm zu einem großen Volk verhelfen und ihm den Weg dorthin zeigen werde, verlangte er von Abraham und seinen Nachkommen Gehorsam und Treue. Und Abraham war gehorsam und treu. Zusammen mit seiner Frau Sarah sowie seinen Knechten und Mägden machte Abraham sich auf den Weg, den Gott ihm wies. Sie kamen nach Kanaan, das am südöstlichen Mittelmeer lag. Gott gab Abraham dieses Land.
Ich kenne die Geschichte so ähnlich aus meiner Kinderbibel.
Genau, die Geschichte des Judentums und des Christentums sind nahezu gleich.
Ich kann sogar weitermachen. Also, Abraham bekam erstmal kein Kind. Die haben sich gefragt, wie aus Abrahams Nachfahren ein großes Volk werden soll, wenn er doch nicht mal ein Kind hatte.
Und da war Abraham schon 75 Jahre alt. Also, ich lese jetzt mal weiter. Da sie aber unbedingt einen Sohn benötigten, schickte Sarah die Magd Hagar zu Abraham. Hagar bekam einen Sohn namens Ismael. Gott tadelte Abraham und versprach ihm weiterhin Kinder mit Sarah. Als Zeichen des Bundes forderte Gott von allen männlichen Nachkommen, sich an der Vorhaut zu beschneiden, also die Vorhaut zu entfernen. Was bis heute, wenn auch ein umstrittener Brauch ist. Als Sarah dann 89 Jahre alt war, bekam sie einen Sohn und den nannte sie, wie Gott es wollte, Yitzchak. Auf Deutsch sagt man Isaak. Abraham war zu der Zeit bereits 99 Jahre alt. Als Isaak älter wurde, wollte Gott, dass Abraham ihm seinen Sohn opfert, also sozusagen tötet und damit schenkt. Das verstand Abraham nicht, aber trotzdem gehorchte er Gott. Erst im letzten Augenblick schickte Gott einen Engel, der ihm sagte, dass er dem Jungen nichts tun solle. Gott wollte Abraham nur auf die Probe stellen, um zu erfahren, ob Abraham ihm wirklich treu ist.
Und Abraham opferte dann ein Schaf. Das weiß ich doch alles.
Jetzt warte es doch mal ab. Da Abraham treu gewesen war, schenkte Gott ihm noch viele Lebensjahre. Sarah wurde 127 Jahre alt und Abraham sogar 175 Jahre alt. Isaak wurde sein Nachfolger und Oberhaupt des neuen Volkes. Isaak hatte zwei Söhne. Der eine davon hieß Jakob, was auch Israel, also Gotteskämpfer, bedeutet. Die Geschichte zufolge hat Gott ihm den Namen gegeben. Dieser heiratete zwei Frauen. Diese hießen Lea und Rahel. Lea bekam 10 Söhne und Rahel 2. Einer davon hieß Josef.
Warum konnten die Männer damals 2 Frauen heiraten?
Das war so üblich, aber ein Mann musste seine Frauen auch ernähren können, was nicht immer einfach war. Möglicherweise war es sicherer, da viele Frauen bei den Geburten der Kinder starben.
Noch was. Es kann doch kein Mensch so alt werden.
Eigentlich nicht. Ich erkläre es mir so, dass damals die Jahre anders gezählt worden sind. So gab es ja erst viel später unseren heutigen Kalender und damit war die Zählweise möglicherweise ein bisschen anders.
Mir fällt noch was auf. Wenn Abraham von Gott weggeschickt worden ist, dann ist das komisch, denn Abraham war doch sowieso Nomad und hatte keine Heimat. Außerdem war er 75 Jahre alt und im Alter hat man ja meistens auch keine Eltern mehr.
Naja, die 75 Jahre sind möglicherweise einfach weniger Jahre, aber man zählte sie eben so. Außerdem wollte Gott ihn einfach an einen besonderen Ort schicken. Vielleicht war das einfach eine Richtung, die Nomaden damals nicht einschlugen.
Okay, dann machen wir weiter mit Jakob. Was ist nun passiert?
Also von Lea hatte er ja 10 Söhne. Der 4. hieß Judah. Der führte später die Familie nach Ägypten. Von ihm leitet sich auch der Name Jude ab. Es waren sozusagen seine Nachkommen, also alle, die vom Volk Israel, also die Nachfahren von Jakob, angehörten, nannte man Juden. Die andere Frau von Jakob war ja Rahel. Da erzähle ich nun mal weiter. Mit Rahel bekam Jakob also 2 weitere Söhne. Sie hießen Josef und Benjamin. Josef wurde von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten verkauft, wo er jedoch, dank seiner Fähigkeit, Träume zu deuten, zur rechten Hand des dortigen Pharaos wurde. Aufgrund einer Hungersnot, sind seine Brüder später unter der Führung von Juda nach Ägypten gereist. Aber die Israeliten in Ägypten wurden nach und nach immer mehr unterdrückt und waren schließlich Sklaven. Mose, ein Nachfahre von ihnen, hat sie dann nach ungefähr 430 Jahren wieder aus Ägypten herausgeführt, bis zu ihrem Land Kanaan. Unterwegs, also in der Wüste Sinai, erhielt Mose von Gott die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Drittens, du sollst den Feiertag heiligen. Viertens, du sollst Vater und Mutter ehren. Fünftens, du sollst nicht töten. Sechstens, du sollst nicht Ehe brechen. Siebtens, du sollst nicht stehlen. Achtens, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Neuntens, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes. Zehntens, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und alles, was dein ist. Erst über 2000 Jahre später, also um 1000 vor Christus, schaffte es David, mit einem gut ausgebildeten Heer das Reichsgebiet zu vergrößern. Er wurde König, doch erst sein Sohn Salomo galt als weiser König. Übrigens spricht man bis heute von einem salomonischen Urteil, wenn es ein besonders kluges Urteil ist. In der Regierungszeit von Salomo war das Land weitgehend friedlich. Israel wurde zu einem geachteten und einflussreichen Staat. Jerusalem zu einer großen Hauptstadt. Salomo baute einen prächtigen Tempel und bewahrte darin die in Stein gemeißelten 10 Gebote auf. Die 10 Gebote waren so etwas wie ein Gesetzestext. Das Reich selbst wurde von Gottes Gesetzen bestimmt und regiert. In der Blütezeit Israels, die währte nicht lange. Im Jahr 586 vor Christus besiegten die Babylonier die Israeliten und zerstörten Jerusalem samt dem Tempel. Das Volk geriet in babylonische Gefangenschaft. Manche flohen und Judäa in die ländlichen Regionen. Die Region um Jerusalem wurde nach Juda benannt. Was auch der Grund ist, warum die Leute, die von Judäa kamen, fortan Juden genannt wurden. Erst 50 Jahre später kehrten die ersten Juden nach Israel zurück und errichteten in Jerusalem den zweiten Tempel. Dieser stand 70 bis 70 nach Christi Geburt. Dann wurde auch er zerstört, und zwar von den Römern. Die Juden wurden im ganzen Römischen Reich und später in alle Welt zerstreut. Sie lebten von da an als Minderheit in verschiedenen Ländern. In den nächsten fast 2000 Jahren versuchten die Juden, ihre religiösen Traditionen zu bewahren. Sie waren nirgendwo gerne gesehen und somit wurde der Zusammenhalt der Menschen untereinander umso wichtiger. Die Bewahrung ihrer Sitten und Gebräuche schufen ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Juden. Doch das machte sie auch zu Außenseitern. Hinzu kam, dass auch die Christen die Juden nicht anerkannten. Die ersten christlichen Gemeinden nannten sich katholisch, also allumfassend, und breiteten sich in der Spätantike und im Mittelalter immer mehr aus. Daher isolierten schon im Mittelalter die Christen die Juden in Mitteleuropa. Und ab dem Entstehen der orthodoxen Kirche, also der Abspaltung von der katholischen Kirche im Jahr 1054, wurden die Juden von den orthodoxen Christen auch immer schlechter behandelt. Juden durften keine Christen heiraten, keine Grundstücke kaufen, kein Handwerk ausüben, durften nicht in der Verwaltung arbeiten und mussten in eigenen Vierteln, sogenannten Ghettos, leben. Da blieb den Juden nicht viel anderes übrig als der Handel mit Waren. Nun ja, Arzt werden konnten Juden auch. Sie waren zu dieser Zeit viel besser ausgebildet als die christlichen Ärzte in Europa. Den Juden war Bildung sehr wichtig und dies wurde auch gepflegt.
Also, ich verstehe nicht, warum die Juden nicht als Lehrer oder sowas hat arbeiten lassen. In Rom hat man doch auch die Griechen zwar versklavt, aber trotzdem als Lehrer eingesetzt, weil sie so gebildet waren.
Der Unterschied ist möglicherweise, dass die Juden ja nicht erobert wurden, also hatte man auch kein Recht, sie zu versklaven. Sondern alle fanden sie seltsam. Vielleicht auch, weil sie sich durch die vielen Verbote einfach speziell entwickeln mussten.
Aha, aber wie ging es jetzt weiter?
Es gab erfolgreiche jüdische Kaufleute und Ärzte. Weil sie so viel Geld verdienten, verliehen sie auch Geld an Menschen, die es brauchten. Nun durften Juden für das Geld Zinsen nehmen. Also wenn jemand das Geld zurückbezahlt, muss er etwas mehr zahlen, als er bekommen hat. Das machte aber die Juden unbeliebt. Man weiß, dass sich schon im Jahr 1215 Juden durch besondere Kleidung kenntlich machen mussten. Sie mussten einen spitzen Hut tragen und einen gelben Fleck auf die Kleider nähen. Sehr häufig sagte man einfach, die Juden sind schuld, wenn nicht alles rund lief. So glaubte man auch, dass die Juden an der Pest schuld seien, weil sie einen Brunnen vergiftet hätten. Schon damals wurden daraufhin die Juden verfolgt und einfach getötet. Wieder über 800 Jahre später kam es aber zu einer richtigen Katastrophe mit den Juden. In Deutschland hat von 1933 bis 1945 ein Mann namens Adolf Hitler regiert. Er versuchte, die Juden in Deutschland und ganz Europa zu vernichten und ermordete tatsächlich 6 Millionen Juden. Die Juden nennen es Shoah, was Vernichtung, Zerstörung, Katastrophe bedeutet. Der Gedenktag Shom HaShoah erinnert an diese Verbrechen.
Aber dann gab es ja noch gar keine Juden mehr.
Doch schon, viele schafften es vorher zu fliehen. Andere haben sogar in den Konzentrationslager, in das sie gehen mussten, überlebt.
Und wo leben die jetzt?
Einige sind damals in die USA geflohen, andere nach Palästina und damit in das Land zurück, welches sie als das von Gott gegebene betrachteten. Sie gründeten dort wieder den Staat Israel. Die Gründung des Staates Israel war die Idee von Theodor Herzl, der in seinem Buch Der Judenstaat fordert, dass alle Juden nach Zion heimkehren sollten. Zion, eigentlich ein Teil der Stadt Jerusalem, war auch der Begriff für das gelobte Land. So entstand eine Bewegung, die Zionismus hieß und die Gründung eines jüdischen Staates zum Ziel hatte. Nun gab es am Ende des Zweiten Weltkrieges so viele Flüchtlinge, dass bald sogar 600.000 jüdische Siedler in Palästina leben wollten. Die dort ansässigen Palästinenser betrachteten das als Bedrohung und es gab Auseinandersetzungen. Die Juden gründeten am 14. Mai 1948 den Staat Israel. Das führte in den Jahren danach zu vielen Konflikten, die bis heute andauern. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Deutschland noch 15.000 Juden. Vor dem Krieg ungefähr 500.000. Mittlerweile gibt es wieder 100.000 Juden.
Oh je, dann gibt es wohl nur noch wenige Juden in der Welt, oder?
Davon sprachen wir schon. Es gibt um die 15 Millionen Juden. Sie werden heute weniger. Allerdings gibt es das Problem der Diskriminierung heute noch immer.
Aber was mich noch interessieren würde, wäre, wie die Juden eigentlich leben. Die sehen doch gar nicht anders aus als andere Menschen. Warum behandeln wir sie so anders? Sie glauben ja sogar an den gleichen Gott. Also worin unterscheiden sie sich?
Oh, da muss ich aber weit ausholen. Also klar glauben sie an das Gleiche und sie haben sogar das gleiche Alte Testament, welches bei ihnen hebräisch Tanach heißt. Aber sie glauben nicht an Jesus Christus, sondern warten noch auf den Messias, also auf den Sohn Gottes. Demnach glauben sie wohl, dass die Christen den falschen Glauben haben. Sie wollen sich davon distanzieren und zeigen ihre Gläubigkeit durch sehr spezielle Rituale, durch bestimmte Gegenstände, die eingesetzt werden oder auch durch sehr alte Traditionen, die gepflegt werden. Diese stehen so beispielsweise im Tanach, in den Unterbüchern Tora und Talmud. Hier lese ich etwas zum Alltag der Juden. Der Alltag in gläubigen jüdischen Familien ist von ihrer Religion geprägt. Auch Juden, die im täglichen Umgang sehr weltlich wirken, nehmen die Vorschriften aus ihren Schriften meist sehr ernst. So beispielsweise auch den Schabbat, der an den Samstagen gefeiert wird. Am Schabbat oder Sabbat wird nicht gearbeitet, was an die Erschaffung der Welt erinnern soll, da Gott am siebten Tage auch geruht hat. An diesem Tag wird also auch nicht gekocht. Das beginnt schon am Freitagabend. Da findet ein Gottesdienst in der Synagoge statt und anschließend wird gemeinsam gespeist. Die Mutter zündet zwei Kerzen an, der Vater spricht ein Gebet, segnet seine Kinder und seine Frau. Dann beginnt das festliche Sabbatmahl, zu dem auch Gäste kommen. Am Samstag gehen alle zum Morgengottesdienst. Es folgt die zweite Sabbatmahlzeit. Danach ist Erholungszeit, am Abend ist der dritte Gottesdienst. Auch sonst beten die Juden dreimal am Tag. In jeder Familie gibt es Gebetsbücher. Manche beten auch einfach so, das heißt, sie erzählen, was ihnen auf der Seele liegt. Allerdings ist ihnen nicht erlaubt, den Namen Gottes auszusprechen. Da sagen sie beispielsweise der Ewige. Es gibt viele Speisegesetze, man nennt sie Kaschrut. Die werden hier nun nicht alle aufgeführt, aber die wichtigsten Gesetze sind beispielsweise, dass Essen koscher sein muss, also rein und tauglich. Es darf kein Schweine- oder Kaninchenfleisch gegessen werden. Und Tiere müssen nach den Vorschriften der Tora geschlachtet werden. Mit einem tiefen Schnitt durch die Kehle, das nennt man Schächten, und dann ausbluten. Auch darf Fleisch nicht mit Milch oder Milchprodukten in Berührung kommen. Daher gibt es getrenntes Geschirr für Fleisch und Milchprodukte. Da diese im Magen nicht zusammenkommen dürfen, gibt es Joghurt oder Eis niemals als Nachspeise. Als koscher gelten auch Fische mit Schuppen und Flossen. Krebse und Muscheln sind verboten. Wieder zu Hause?
Das mit dem Fleisch finde ich ja in Ordnung. Zu mancher sowieso denke ich, dass alle Menschen vegetarisch essen sollten. Wenn dies doch dazu so ein Theater ist, frage ich mich, warum sie es nicht einfach weglassen?
Das sagst du so leicht. Ich glaube, wenn man eine so alte religiöse Tradition und Kultur hat, kann man nicht einfach alles weglassen. Früher haben sie im Tempel Opfertiere geschlachtet. Das tun sie heute nicht mehr, aber sie essen zumindest noch Fleisch. Und wie oben schon erzählt, wächst eine Gemeinschaft immer enger zusammen, wenn sie diskriminiert wird. Da die Juden über Jahrtausende unterdrückt wurden, blieben sie viel stärker im Schutz ihrer jüdischen Familie bzw. Gemeinde, wodurch sich ihr Glaube und ihre Rituale möglicherweise noch vertieften. Wenn die Juden aus Israel nicht vertrieben worden wären, hätte sich ihr Glaube möglicherweise ganz anders entwickelt.
Das ist vielleicht so ähnlich, wenn wir beim Handballspielen der Schule versuchen, immer besser zusammenzuarbeiten. Wenn wir merken, dass wir am Verlieren sind. Die Juden hatten doch auch keine Verliererrolle.
Geholt, aber Ähnlichkeit hat es schon. Sobald Menschen in Nöten sind oder Nöte empfinden, halten sie enger zusammen. Ich glaube, das ist einfach eine Überlebensnotwendigkeit. Ich denke da beispielsweise auch an die ersten Siedler in Amerika. Wenn die nicht zusammengehalten hätten, dann hätten sie tatsächlich nicht überleben können.
Jedenfalls bin ich nun auf die Synagoge gespannt.
einige Wochen später, nach dem Besuch der Synagoge.
Also am besten fand ich den Tora-Schrein. Die Tora-Rolle, die darin war, ist ja etwas ganz Besonderes. Einen solchen Schrank kenne ich aus den evangelischen Kirchen nicht. Da wird mit der Bibel nicht so sorgfältig umgegangen. Das ist da so feierlich.
Hast du das mit dem Vorbeter verstanden? Das sind einfach Gemeindemitglieder, die aber dafür ausgebildet werden und die dann im Wechsel immer eine Stelle aus der Tora vorlesen dürfen.
Warum müssen die dafür ausgebildet werden?
Möglicherweise geht es um eine bestimmte Betonung des Textes und sie helfen dem Rabbiner, so heißt ja der jüdische Pfarrer, beim Aussuchen des Absatzes, der vorgelesen wird.
Da waren noch die Tafeln in den Wänden mit den Namen der getöteten Juden. Das sind sehr viele und die hatten oft deutsche Namen.
Ja, das ist eine traurige Geschichte. Die haben teilweise ja bereits ungefähr 1900 Jahre zuvor ihre Heimat verlassen. Da sind ihre Namen längst eingedeutscht. Die waren genauso deutsche wie andere auch. Zwar war Deutschland sehr christlich, aber die jüdischen Rituale bekam man ja außerhalb des Hauses kaum mit. Die jüdischen Kinder waren mit nicht-jüdischen Kindern befreundet und die Juden waren oft auch sehr gebildet.
Wenn man durch die Flur mit den Tafeln läuft, wird man ganz traurig.
Da hast du recht. Erstaunlich finde ich daher auch, dass die Juden, die da in der Synagoge eine Einführung gemacht haben, erzählt haben, dass sie auch heute noch nicht gerne mit der Kippa auf dem Kopf auf die Straße gehen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben und wohl tatsächlich komisch angeschaut werden, wenn sie eine Kippa tragen.
Warum eigentlich?
Nun, ich glaube, das sind nur manche Leute. Einige sind dagegen, dass es so viele verschiedene Religionen in Deutschland gibt. Man nennt sie Rechtsextremisten. Auch manche Muslime mögen die Juden nicht, weil sie beispielsweise daran denken, dass die Juden um den Palästinensern in Israel ihr Land weggenommen haben. Es gibt verschiedene Religionen, die heute denken, dass Jerusalem ihr gelobtes Land sei. Das sind die Muslime, die Juden und auch die Christen. Aber dazu erzähle ich besser später noch mehr. Elias kommt nach Hause.
Hallo.
Oh wow, du bist doch früher zu Hause.
Ja, wir waren früher fertig mit der Vorbereitung des Gottesdienstes für die Konfirmation. Deswegen bin ich schon gekommen. Ich muss eh noch viele andere Dinge tun.
Wir waren in der Synagoge, das war klasse. Da haben wir sogar die Tora sehen dürfen. Hast du eigentlich schon mal einen Juden in München gesehen, der eine Kippa trägt? Ich nur ein einziges Mal.
Ich glaube schon manchmal, aber nicht oft. Stimmt, es gibt wieder viele Juden hier, die tragen wahrscheinlich selten die Kippa.
Wir haben gerade davon geredet, dass dies für viele mit der Angst verbunden ist, komisch angeschaut zu werden.
Das war aber in Jerusalem nicht so. Da haben alle Juden eine Kopfbedeckung getragen, die meisten sogar einen großen Hut.
Das hat mich in Jerusalem auch beeindruckt. Auch habe ich in Jerusalem gesehen, dass selbst sehr schick angezogene Frauen ein gewickeltes Tuch um den Kopf tragen. Der Hals war dabei frei. Ich glaube, bei den Musliminnen ist der Hals mit dem Tuch zugedeckt.
Der Tempel oder eben die Tempelmauer war für die Leute unglaublich wichtig. Da haben die Leute sogar Dinge auf Zettel geschrieben und in die Ritzen gesteckt. Ich habe gelesen, dass die Leute da ihre Sorgen draufschreiben oder was sie sich so wünschen.
Die Mauer ist übrigens 48 Meter lang und 18 Meter hoch. Wisst ihr noch, dass ganze Familien dahin gepilgert sind?
Und dann gab es eine Seite für Männer und eine für Frauen. Die Seite für Männer war viel größer. Bei den Frauen ging es dicht gedrängt her. Alle wollten zur Mauer, um sie zu berühren und um dort zu beten.
Also ich fand das sehr beeindruckend und es war trotzdem eine sehr spannende, entspannte Stimmung.
Wie wird man eigentlich Jude?
Jude wird man folgendermaßen. Wer eine Mutter hat, die Jüdin ist, ist automatisch auch Jude. Die Mutter ist entscheidend, denn man wusste nicht sicher, wer der Vater ist. Da sich das Judentum wegen der Flucht im Jahr 70 nach Christus über ganz Europa und Teile von Asien und Afrika verteilt hat, gibt es mittlerweile eben europäische, asiatische und afrikanische Juden. Wenn man aber Jude nicht von Geburt ist und dies aber gerne werden will, dann muss man viele Gesetze, Regeln und Verhaltensweise lernen. Und man muss sogar Hebräisch lernen. Man wird geprüft und ein jüdischer Gelehrter getestet, ob man alle wichtigen Gebote kennt. Dazu gehört auch das Kennen des jüdischen Kalenders. Dieser beginnt im Jahr 3761 vor Christi Geburt. Damals hat Gott, dem jüdischen Glauben zufolge, die Welt erschaffen. Das Jahr beginnt im September. Demnach wird auch das Neujahrsfest im September gefeiert. Dieser Tag heißt Rosh Hashanah. Von diesem Neujahrstag an müssen die Juden 10 Jahre lang überlegen, welche Fehler sie gemacht haben, diese bereuen und sich vornehmen, bessere Menschen zu werden.
Dann gibt es den Yom Kippur. Die neue Jahreszeit endet mit dem Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Da fällt Gott das Urteil über die Menschen. Daher fasten sie und beten in der Synagoge, damit Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Dann gibt es Sukkot, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 5 Tage später ist dann Sukkot das Laubhüttenfest. Da bauen die Kinder im Garten, Hof oder auf dem Balkon eine Laubhütte und es gibt eine von der Gemeinde. Daran essen und schlafen die Familien. Die Kinder finden das klasse. Es erinnert an die Wanderung von Mose, der 40 Jahre durch die Wüste zog und in Hütten lebte, bevor er das gelobte Land erreichte. Chanukka. Dann gibt es noch Chanukka, das Lichterfest. Es wird im Dezember gefeiert und dauert 8 Tage lang. Dieses Fest wird aus Freude darüber gefeiert, dass sich die Juden aus der Unterdrückung des syrischen Königs Antiochus IV. Befreit haben. Aus Dank dafür gab es eine Wiedereinweihung des Tempels, diese hieß Chanukka. Sie haben dafür ein Licht angezündet, welches ewig brennen sollte. Zwar hatten sie nur Öl für einen Tag, doch das Licht brannte 8 Tage lang. Der bei den Juden übliche 8-armige Leuchter wurde nun um einen Arm erweitert, denn man brauchte einen Arm, um die anderen 8 Kerzen anzuzünden. Wenn Chanukka ist, dann wird jeden Tag eine Kerze mehr angezündet, und zwar mit dem 9. Arm. Aber es gibt auch den Menorah, einen 7-armigen Leuchter. Dieser ist ein Teil des Tempelgottesdienstes. Die 7 Lichter erinnern an 6 Tage Arbeit und einen Tag Ruhe. Pessach. Das nächste wichtige Fest ist Pessach. Es erinnert daran, dass Gott bzw. Mose die Vorfahren aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und ins gelobte Land geführt hat. Das Fest beginnt mit dem Sederabend. Dabei werden immer die gleichen Speisen gegessen. Dazu gehören ungesäuertes Brot, Lammfleisch, bittere Kräuter und ein Ei. Das alles wird in Salzwasser getaucht, damit die Juden niemals den Schweiß und die Tränen vergessen, die ihre Ahnen als ägyptische Sklaven vergossen haben. Das geht dann so vonstatten. Der Vater spricht ein Gebet, bricht das Brot und verteilt das Brot. Das Kind fragt, warum diese Nacht anders ist als alle anderen Nächte. Der Vater antwortet, indem er die Geschichte vom Auszug aus Ägypten vorliest oder erzählt. Das Pessachfest feiern auch manche Christen.
Was mich beeindruckt, ist, dass die Juden das gleiche Alte Testament haben oder jedenfalls so ähnlich, aber trotzdem so viele verschiedene Feste feiern.
Da bekommt man den Eindruck, dass sich das Judentum wirklich nur an dem orientiert, was vor der Geburt von Jesu Christi war.
So ähnlich mag es auch sein. Sie hatten ja vor der Ausbreitung des Christentums ihre Hochzeit, wenn auch die Christen für die Eroberung Jerusalems nicht verantwortlich waren.
Das Einzige, was wir davon auch machen, ist wohl das Pessachfest. Das machen aber nur manche Kirchen und feiern dabei dann eigentlich den grünen Donnerstag, an dem Jesus das letzte Abendmahl hielt.
Weil Jesus an diesem Tag das Pessachfest gefeiert hat. Deshalb ist er doch nach Jerusalem gegangen.
Und als er dann 2 oder 3 Tage später gekreuzigt wurde, hat ja das Christentum erst begonnen.
Ich würde nun mit euch gerne mal in die Theatinerkirche in München gehen.
Können wir machen, die ist schön.
Dankeschön. Das war das Ende dieses Kapitels, das hat damit aufgehört. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben das ein oder andere gehört, was Sie vielleicht nicht wussten. Und ja, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.